Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse für Sie. Wir tauchen heute mal ein bisschen tiefer ein, basierend auf einem Artikel von Peter Saubett, einem Unternehmensberater.
Genau.
Es geht um die häufigsten Straftaten, die so im Umfeld einer Unternehmensinsolvenz in Deutschland passieren können.
Ein wichtiges Thema.
Absolut. Unser Ziel ist es, mal diese ernsten rechtlichen Fallstricke zu verstehen, die ja weit über das rein Finanzielle hinausgehen können. Ganz wichtig aber, das hier dient der Orientierung aus kaufmännischer Sicht. Es ersetzt natürlich keine Rechts- oder Steuerberatung, das ist klar.
Logisch.
Okay, packen wir das mal aus.
Ja, denn so eine Insolvenz ist eben selten nur ein rein wirtschaftliches Ding. Das kann ganz schnell auch strafrechtlich relevant werden.
Mhm.
Das deutsche Strafgesetzbuch, also das StGB, hatte einige spezielle Delikte parat. Die werden gerade dann wichtig, wenn es finanziell eng wird.
Der Artikel redet ja von den Big Ten der Insolvenzdelikte. Wir schauen uns heute mal ein paar Kernbeispiele genauer an, damit die Risiken für Sie vielleicht etwas greifbarer werden.
Gute Idee.
Fangen wir mal an mit dem, was der Artikel den König der Delikte nennt. Bankrott nach § 283 StGB.
Ah ja, der Klassiker sozusagen.
Genau. Im Kern geht es darum, Vermögen beiseite zu schaffen, zu verstecken oder wertlos zu machen. Hauptsache, die Gläubiger kommen nicht mehr ran.
Richtig.
Das Beispiel im Artikel ist Herr Müller, ein Gastronom. Der merkt, es geht bergab, verkauft schnell noch wertvolle Küchengeräte unter Preis an einen Freund und lagert teure Weine einfach bei sich zu Hause. Natürlich nicht korrekt verbucht.
Und kurz danach?
Na, kommt der Insolvenzantrag, genau.
Ja, da wird ganz bewusst versucht, die spätere Insolvenzmasse klein zu halten, also das Vermögen, das eigentlich für die Gläubiger da sein sollte. Also das ist wirklich ein direkter Angriff auf deren Rechte.
Vermögen wegschlaffen ist die eine Sache. Aber manchmal werden Probleme ja auch einfach, unsichtbar gemacht.
Mhm.
Das bringt uns zu einem Punkt, der oft unterschätzt wird. Die Verletzung der Buchführungspflicht, § 283 StGB.
Stimmt, das ist heikel.
Wer also gesetzlich Bücher führen muss und das nicht falsch oder unvollständig macht, kann sich strafbar machen. Im Artikel ist da Frau Schmidt, Agenturleiterin. In der Krise lässt sie die Buchhaltung schleifen.
Passiert leider oft.
Belege weg, Geldflüsse nicht mehr nachvollziehbar. Warum ist das so kritisch? Klingt ja erstmal nur nach, Schlamperei.
Tja, was hier faszinierend ist, ist halt die fundamentale Rolle der Buchführung. Sie ist sozusagen das Gedächtnis des Unternehmens, schafft Transparenz.
Okay.
Ohne korrekte Bücher können Gläubiger und auch der Insolvenzverwalter später überhaupt nicht mehr sehen, wohin Geld geflossen ist oder was überhaupt da war an Werten.
Verstehe.
Das macht eine faire Verteilung der Reste fast unmöglich. Und es schürt natürlich sofort den Verdacht, dass hier bewusst was verschleiert werden soll.
Na klar. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn man im Stress ist, in der Krise, bleibt das als erstes liegen, obwohl es dann am wichtigsten wäre. Ein Teufelskreis irgendwie.
Absolut.
Das führt uns zu einem Delikt, das der Artikel als Klassiker bezeichnet. Vorenthalten von Arbeitsentgelt, § 266a StGB.
Oh ja, sehr häufig.
Hier geht es um nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer. Das Beispiel, Herr Klein, Chef einer Baufirma, er behält die Beiträge ein, um kurzfristig Löcher zu stopfen. Warum gerade dieser Klassiker? Ist das so verbreitet?
Ja, leider ist es das, weil die Sozialkassen oft als vermeintlich zinsloser Kreditgeber für den kurzen Moment missbraucht werden.
Ah, okay.
Hier sieht man diese Zwickmühle ganz deutlich. Der kurzfristige Druck, die Löhne zahlen zu müssen, der ist sofort da. Die Gefahr wegen nicht abgeführter Beiträge, die wirkt oft irgendwie ferner, abstrakter.
Verstehe.
Aber das ist eine ganz gefährliche Abwägung. Sie trifft ja direkt die Mitarbeiter und am Ende auch die Stabilität unserer Sozialsysteme.
Und dann gibt es ja noch den allgemeinen Betrug nach § 263 StGB. Der kommt im Insolvenzumfeld sicher auch oft vor, oder?
Definitiv.
Also wenn jemand zum Beispiel Waren bestellt oder Dienste nutzt, obwohl er schon weiß, ich kann das gar nicht bezahlen. Wie Herr Weber im Artikel, der Händler, der kurz vor der Pleite noch riesige Bestellungen auf Rechnung macht.
Absolut. Und die Liste im Artikel ist ja noch länger. Da steht noch Kreditbetrug, Untreue, Gläubigerbegünstigung, Schuldnerbegünstigung.
Stimmt.
Vereitelung der Zwangsvollstreckung, Unterschlagung. Also die Delikte sind vielfältig. Aber wenn wir das im größeren Bild betrachten, geht es fast immer darum, entweder die Gläubiger zu schädigen, vielleicht Einzelne zu bevorzugen oder eben die wahre Finanzlage zu verschleiern. Das erschüttert halt das Vertrauen im Geschäftsverkehr ganz fundamental.
Das macht wirklich deutlich, das sind keine Kavaliersdelikte. Das sind ernsthafte Straftaten mit potenziell heftigen persönlichen Folgen. Was heißt das jetzt also alles für Sie als Zuhörer?
Ich glaube, die zentrale Botschaft aus dem Artikel ist ganz klar, eine finanzielle Notlage ist schlimm, keine Frage. Aber sie rechtfertigt eben niemals kriminelles Handeln.
Richtig.
Entscheidend ist, bei den ersten Anzeichen einer Krise wirklich frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen. Einen Anwalt, einen Sanierungsberater.
Ja.
Offenheit und Ehrlichkeit, auch wenn es schwerfällt, gegenüber den Beratern, den Gläubigern und später dem Insolvenzverwalter. Das ist eigentlich der einzig gangbare Weg, um noch größeren Schaden abzuwenden.
Die Kernbotschaft ist also, eine Insolvenz ist schon schwer genug. Aber der Versuch, sich da mit illegalen Mitteln irgendwie durchzumogeln, macht alles nur noch schlimmer. Und es kann eben zu persönlichen, strafrechtlichen Konsequenzen führen, die weit über das Finanzielle hinausgehen.
Genau. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke für Sie zum Weiterdenken. Wenn man sieht, unter welchem enormen Druck Menschen in solchen Krisen stehen, der sie vielleicht zu solchen Taten treibt, welche präventiven Maßnahmen oder Unterstützungsangebote bräuchten wir eigentlich in der Wirtschaft, damit Unternehmer gar nicht erst in die Versuchung geraten, illegale Handlungen als letzten Ausweg anzusehen?
Das ist eine wichtige Frage zum Schluss. Damit sind wir für heute am Ende unserer Analyse. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.